Er betrachtet den Spiegel. Er sieht sich nicht darin. Doch das ist unwichtig. Was zählt, ist allein der Spiegel. Schlicht, nicht besonders groß und etwas schief an der Wand. Ein bisschen wie Ophelia. Sein Finger gleitet über das Glas, ohne eine Spur zu hinterlassen. Hier, an diesem Ort, hat alles angefangen. Oder, je nach Blickwinkel, aufgehört. Jedenfalls wurde es hier erst wirklich interessant. Er erinnert sich, als ob es gestern gewesen wäre, an Ophelias erste Spiegelreise in jener denkwürdigen Nacht. Er macht ein paar Schritte durchs Zimmer, streift mit dem Blick die vertrauten alten Spielsachen, die auf den Regalen herumzappeln, und bleibt vor dem Etagenbett stehen. Ophelia hat es zuerst mit ihrer großen Schwester und später mit ihrem kleinen Bruder geteilt, ehe sie Anima Hals über Kopf verließ. Wer wüsste das besser als er? Schließlich beobachtet er sie nun schon seit Jahren aus dem Hintergrund. Sie hat immer lieber unten geschlafen. Ihre Familie hat die zerwühlten Laken und das eingedrückte Kopfkissen nicht angerührt, als erwarteten sie alle, dass sie im nächsten Moment nach Hause zurückkehrt. Er bückt sich und betrachtet amüsiert die Karten der 21 Hauptarchen, die unter das obere Bett gepinnt sind. Während die Doyennen sie hier festhielten, hat Ophelia lange nach ihrem verschwundenen Ehemann gesucht. Er geht die Treppe hinunter und durchs Esszimmer, wo die Suppe in den Tellern kalt wird. Niemand ist da. Sie sind alle mitten beim Abendbrot rausgelaufen, wegen des Lochs natürlich. In diesen leeren Räumen hat er beinahe das Gefühl, anwesend zu sein, wirklich hier zu sein. Selbst das Haus scheint sein Eindringen zu bemerken. Die Kronleuchter schlottern, die Möbel knarzen, die Pendeluhr lässt einen lauten, fragenden Gong ertönen. Das findet er so lustig bei den Animisten. Man weiß nie genau, wer eigentlich wem gehört, die Dinge ihren Besitzern oder umgekehrt. Draußen schlendert er lässig die Straße entlang. Er ist nicht in Eile. Neugierig ja, aber niemals in Eile. Dabei ist es mittlerweile höchste Zeit. Für sie alle, ihn eingeschlossen. Er gesellt sich zu den Nachbarn, die sich um das Loch, wie sie es nennen, versammelt haben und beunruhigte Blicke tauschen. Es erinnert an einen Gully mitten auf dem Bürgersteig, nur dass, wenn sie mit ihren Laternen hineinleuchten, kein Licht durch die Schwärze dringt. Um den Grund auszuloten, wickelt jemand eine Garnrolle ab, der bald der Faden ausgehen wird. Tagsüber war das Loch noch nicht da. Eine Doyenne hat Alarm geschlagen, nachdem sie beinahe hineingestürzt wäre. Er kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Das ist erst der Anfang, meine Dame. In dem Pulk entdeckt er Ophelias Eltern. Sie bemerken ihn wie üblich nicht. In ihren weit aufgerissenen Augen ist die gleiche stumme Frage zu lesen. Sie wissen nicht, wo ihre Tochter steckt. Und ahnen erst recht nicht, dass sie mit Schuld ist an diesem klaffenden Abgrund im Gehweg. Aber es ist unschwer zu erraten, dass die beiden sich heute Abend noch mehr um sie sorgen als sonst. Ebenso besorgt drücken sie die übrigen Kinder an sich, ohne ihre Fragen beantworten zu können. Schöne, große, vor Gesundheit strotzende Kinder, deren rotblonde Schöpfe im Laternenlicht schimmern. Es fasziniert ihn stets aufs Neue zu sehen, wie sehr sich Ophelia von ihnen unterscheidet. Und das aus gutem Grund. Er setzt seinen Spaziergang fort. Zwei Schritte und er ist am anderen Ende der Welt, am Pol, irgendwo zwischen den obersten Etagen und den Arbeitervierteln der Himmelsburg, auf der Schwelle zu Berenils Anwesen. Dieser Landsitz mit seinem ewigen Herbst ist ihm genauso vertraut wie das Haus auf Anima. Überall, wo Ophelia hingegangen ist, war auch er. Als sie für Berenild den Pagen gab, war er dabei. Als sie Farouks Vizeerzählerin wurde, war er dabei. Als sie nach den Verschwundenen des Mondscheinpalastes suchte, war er dabei. Mit wachsendem Interesse hat er all ihre Missgeschicke verfolgt, ohne je aus den Kulissen hervorzutreten. Er kehrt immer wieder gern an die Schauplätze der Geschichte zurück, ihrer aller Geschichte. Was wäre aus Ophelia geworden, wenn Berenild von sämtlichen Leserinnen Animas nicht ausgerechnet sie als Braut für ihren Neffen bestimmt hätte. Wäre sie dem, was sie Gott nennen, dann niemals begegnet? Sicherlich doch. Die Geschichte hätte nur einfach einen anderen Weg genommen. Jeder muss seine Rolle spielen, so wie er die seine spielen wird. Während er den Flur durchquert, dringt aus dem roten Salon eine Stimme an sein Ohr. Er späht durch die angelehnten Türflügel. In dem schmalen Blickfeld sieht er Ophelias Tante. Ruhelos läuft sie auf dem exotischen Teppich hin und her, der ebenso eine Illusion ist wie die Jagdbilder und Porzellanvasen. Sie überkreuzt die Arme, löst sie wieder, schwenkt ein Telegramm, das durch ihren Animismus ganz steif geworden ist, redet von einem wie eine Badewanne ausgelaufenen See, schimpft Farouk einen Waschzuber, Archibald ein Stück Schmierseife, Ophelia eine Kuckucksuhr und die gesamte Ärzteschaft eine öffentliche Latrine. Berenilt sitzt im Sessel und hört ihr nicht zu. Sie summt leise vor sich hin, während sie die langen weißen Haare ihrer Tochter kämmt, deren kleiner Körper sich schlaff an ihren schmiegt. Nichts dringt an ihre Ohren, außer diesem schwachen Atem zwischen ihren Händen. Er wendet den Blick ab, wie jedes Mal, wenn es zu persönlich wird. Er war immer neugierig, aber nie ein Voyeur. Erst da bemerkt er den Mann neben sich. Im dämmerigen Korridor hockt er auf dem nackten Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, und putzt energisch den Lauf eines Jagdgewehrs. Es scheint, als hätten die Damen sich einen Leibwächter gesucht. Er setzt seinen Spaziergang fort. Mit einem einzigen großen Schritt verlässt er den Flur, das Anwesen, die Himmelsburg, den Pol und gelangt in einen anderen Teil der Welt. Jetzt ist er in Babel. Ah, Babel, sein liebstes Studiengebiet. Die Arche, auf der die Geschichte und die Zeit enden werden. Der Punkt, an dem alles zusammenläuft. Es war Abend auf Anima, hier ist es Morgen. Dichter Regen fällt auf die Dächer. Er durchmisst die Wandelgänge der guten Familie, wie Ophelia es während ihrer Lehrzeit als Vorbotin getan hat. Um ein Haar hätte sie ihre Flügel behalten und wäre eine Bürgerin Babels geworden, was ihr für ihre folgenden Nachforschungen viele Türen geöffnet hätte. Sie hat es nicht geschafft. Zum Glück, findet er. Das macht das Ganze für ihn nur noch reizvoller. Er erklimmt die Treppe eines Wachturms. Von dort oben kann er trotz des Regens die benachbarten Inseln in der Ferne erkennen. Vor ihm das Memorial, hinter ihm das Beobachtungsinstitut für Abweichungen. Die beiden werden in der Geschichte noch eine entscheidende Rolle spielen. Um diese Uhrzeit sollten die Auszubildenden der guten Familie bereits ihre Uniformen tragen und den Radiolektionen aus ihren Kopfhörern lauschen. Kinder des Pollux auf der einen, Patenkinder Helenes auf der anderen Seite. Stattdessen drängen sie sich alle gemeinsam auf der Befestigungsmauer dieser Nebenarche. Ihre Pyjamas sind vom Regen durchweicht. Sie stoßen entsetzte Schreie aus, deuten mit den Fingern über das Wolkenmeer auf die Metropole. Selbst die Direktorin, Helene höchstpersönlich, der einzige Familiengeist, der nie Nachkommen hatte, steht unter einem gigantischen Regenschirm bei ihnen und betrachtet die Anomalie mit durchdringender Aufmerksamkeit. Von seinem idealen Beobachtungsposten aus sieht er ihnen allen zu. Oder besser, er versucht durch ihre schreckgeweiteten Augen, wie sie diese Leere zu sehen, die heute noch etwas weiter um sich gegriffen hat. Wieder muss er unwillkürlich lächeln. Er ist lange genug im Hintergrund geblieben. Nun ist es Zeit, die Bühne zu betreten.